so eine Sache. Jetzt klingt es schon viel besser. Danke. Bei uns in der Region hat man schon vor vielen Jahren gemerkt, dass sich die Industrie sehr wahrscheinlich recht stark wird ausbreiten. Und darum hat man angefangen, eine Umfahrungsstrasse zu planen, die von Zofingen direkt auf Rotrist zur Autobahn führen soll. Und alle Dörfer, die links und rechts sind, irgendwo umfahren werden. Das war eine längere Planungsgeschichte, kann ich sagen. Die Planung hat schon vor meiner Geburt angefangen. Also vor über 40 Jahren hat man geplant. Und mittlerweile ist erst auf zwei Drittel erstellt. Der letzte Drittel wird sehr schwierig. Vielleicht wird er auch gar nie erstehen. Aber vor ein paar Jahren hat man so die zweite Hälfte von dieser Umfahrungsstrasse eröffnet. Und ich mag mich noch an den ersten Sommer erinnern, wo ich eben die Umfahrungsstrasse gefahren bin. Und bei mir ist es so üblich, wenn es Sommer wird und warm wird, dann sind bei mir die Fenster beim Auto unten. Und bei dieser Umfahrungsstrasse hat es links und rechts schöne Felder. Und zu dieser Zeit haben sie gerade das Gras abgeschnitten und es hat so richtig gut nach Heu angefangen zu schmecken. Der Duft von Heu, der belebt mich immer wieder. Es ist so eine gute, wohltuende Duft. Vielleicht geht es auch einigen von euch so, höchstens denen, die Heuschnodie haben, sehr wahrscheinlich nicht. Und so bin ich die Strasse entlang gefahren und habe mich gefreut ab dem Heuduft. Das ist ein Glücksgefühl in mir aufgekommen, aber das Glücksgefühl ist abrupt beendet gewesen, weil ein beißender Gestank hat meine Nase erreicht. Wieso das? Ich bin neben der Kehricht- und Kläranlage vorbeigefahren. Und ich habe gemerkt, was für einen Einfluss die Kehricht- und Kläranlage auf meine ganz persönliche Nase haben kann. Es war alles andere als ein Wohlgeruch gewesen. Das habe ich mir eingeprägt und seither, wenn es Sommer ist und ich eigentlich die Fenster unten habe, lasse ich sie rauf, sobald ich in die Nähe von der Kläranlage komme. Unser Geruchssinn ist ganz ein feines und auch sehr interessantes Organ oder Sinn, das wir dürfen haben. Wir schmecken sehr vieles und nehmen die Geschmäcker auf. Ich habe mich im Vorbereiten von dieser Predigt ein bisschen mit unserem Geruchssinn auseinandergesetzt. Und wir können hier ganze Vortragsreihen erfüllen über unseren Geruchssinn, auch was speziell ist an dem. Etwas, was mir aufgefallen ist und was ich erwähnen möchte und was ich bei mir auch selber immer wieder festgestellt habe, wenn man einen Geruch wahrnimmt, in unserem Alltag, in unserem Unterwegssein, dann speichert sich der wie in unserem Unterbewusstsein ab. Und wenn man eines Tages den Geruch wieder einmal wahrnimmt, dann kommen einem je nachdem wie ein Film innerliche Bilder zu dem Geruch, wo man je nachdem das erste Mal erlebt hat. Ich mag mich noch gut erinnern, als ich über ein Jahr im Tessin gearbeitet habe und am ersten Arbeitstag in einem Gewächshaus durfte arbeiten. Und die Bude, wo ich gearbeitet habe, war so angelegt, dass man eine direkte Sicht auf den Lago Maggiore hatte. Und es war so das schönste Wetter und in diesem Gewächshaus hat es einen Geruch gehabt, der sich in mir innen abgespeichert hat. Mit diesen Bildern vom See, von der Sonne, eigentlich fast ein bisschen Ferienstimmung. Und bis heute, wenn ich den Geruch wahrnehme im Leben, dann kommen mir die Bilder in Sinn, die ich dort erlebt habe. Vielleicht geht es euch beim einen oder anderen auch so ähnlich, dass sich ein Geruch bei euch wie abgespeichert hat und wenn ihr ihn wieder schmeckt, gewisse Bilder damit verbindet. Der Paulus hat auch vom Geruch geredet. Und ich möchte euch in einen Bibeltext mit drin nehmen, der eben auch vom Geruch redet. Und zwar finden wir den im 2. Korinther 2, die Verse 1 bis 17, die Verse 14 bis 17. 2. Korinther 2, 14 bis 17. Dort lesen wir Folgendes. Gott aber sei Dank, weil wir mit Christus verbunden sind, lässt er uns immer in seinem Triumphzug mitziehen und macht durch uns an jedem Ort bekannt, wer er ist, sodass sich diese Erkenntnis wie ein wohlriechender Duft überall hin ausbreitet. Ja, weil Christus in uns lebt, sind wir zur Ehre Gottes ein Wohlgeruch, der sowohl zu denen dringt, die gerettet werden, als auch zu denen, die verloren gehen. Für diese ist es ein Geruch, der auf den Tod hinweist und zum Tod führt. Für jene ist es ein Geruch, der auf das Leben hinweist und zum Leben führt. Gibt es angesichts einer solchen Verantwortung irgendjemand, der der Aufgabe der Verkündigung gewachsen ist? So vielen geht es nur um ihren Gewinn, wenn sie die Botschaft Gottes verkünden. Dafür sind sie sogar bereit, die Wahrheit zu verfälschen. Wir hingegen handeln aus uneigennützigen Beweggründen. Und was wir sagen, sagen wir im Auftrag Gottes. Wir sagen es in der Verantwortung vor Gott und in der Abhängigkeit von Christus. Mal soweit der Text, den ich mit euch einige Gedanken möchte teilen. Ich tue mich vorwiegend auf den ersten Abschnitt von dem Text, den ich euch vorgelesen habe, konzentrieren. Die Ziele, die ich euch vorgelesen habe, die bekommen sozusagen Killenmitglieder von Korinth. Korinth ist 44 vor Christus von Julius Caesar wieder aufgebaut worden, nachdem dass sie eben zerstört worden ist. Bald nach dem Aufbau von Julius Caesar hat die Stadt Korinth wieder eine grosse Wichtigkeit erlangt. Es war ein wichtiger Handelsort. Und bald ist die Stadt auch wieder zu einem gewissen Reichtum gekommen. Viele der Bewohner in Korinth waren Römer oder Juden. Und weil es viele Römer in Korinth hatten, sind sie auch irgendwo mit dem römischen Einfluss auch stark vertreten. Die römischen Gepflogenheiten sind in Korinth bekannt gewesen. Auch die Lebensweise der Römer. Und so brauchte Paulus also jetzt in diesem Abschnitt ein Bild, um etwas zu erklären, wo der Römer dazumal sehr gut bekannt war. Der Leserschaft von Korinth bekannt war. Es ist der römische Triumphzug. Zugegeben, für uns ist ein römischer Triumphzug nicht mehr etwas sehr Geläufiges. Aber dazumal ist das etwas relevant Wichtiges gewesen. Hat eine wichtige Rolle auch gerade im römischen Leben irgendwo neu dargestellt. Weil es uns nicht mehr so geläufig ist, erlaube ich mir an dieser Stelle ein bisschen in einen römischen Triumphzug einzutauchen. Nach einer Sage noch hat Romulus, der Rom gegründet hat, den ersten Triumphzug veranstaltet. Das war 753 vor Christus. So ein römischer Triumphzug war vor allem eine Machtdemonstration. Und vor allem auch zu Kaiserzeiten ausgelebt worden. In der römischen Literatur werden so Triumphzüge relativ gut beschrieben und darum kann man sich auch ein bisschen besser vorstellen, wie so Züge stattgefunden haben. Der Historiker Flavius Josephus hat unter anderem den Triumphzug vom Titus beschrieben, der Titus, der Jerusalem und auch Massada besiegt hat. Für jeden Triumphzug ist dazumal ein sogenannter Triumphbogen errichtet worden. Heute stehen noch so die ein oder andere Triumphbögen. Einer, der auch von den bekanntesten ist, steht in Paris. Ebenfalls dort ist so ein grosser Triumphzug errichtet worden. Nicht alle Feldherren, die vom Krieg heimgekommen sind, haben das Anrecht auf einen Triumphzug gehabt. Es hat so wie gewisse Regelungen gegeben, die wie müssen gegeben sein, dass so ein Triumphzug durchgeführt worden ist. Unter anderem ist entschieden worden, wenn ein Feldherr auf Rom zurückkehrt und so einen Triumphzug möchte, dann muss es ein Krieg gewesen sein, der mit anderen Ländern ausgefochten worden ist, also nicht ein Bürgerkrieg. Wer in einem Bürgerkrieg gesiegt hat, hat kein Anrecht auf einen Triumphzug gehabt. Ebenfalls hat auch in einem Krieg wie eine Kriegserklärung müssen vorausgehen, dass überhaupt ein Triumphzug möglich war. Und etwas Wichtiges, wo ebenfalls irgendwo wie Maßstab gelegt worden ist, ist, dass wenn ein Römer gesiegt hat, ein Feldherr, dann hat es sehr viele Opfer müssen geben, damit so ein Triumphzug hat können durchgeführt werden. Die meisten so Triumphzüge sind zu Kosten von der Staatskasse gegangen. Und viele von diesen Zügen sind nicht nur einfach einen Tag gegangen, sondern haben sich über mehrere Tage hinweggezogen. Und es war eine riesige Organisation. So ein Triumphzug hat bis zu 2000 Wege beinhalten können, die hier durch die Strasse durchgezogen ist. Der Triumphator, der also erfolgreich vom Krieg heimgekommen ist, ist nachher auf so einem Wagen gestanden. Und die Leute, die die Strasse gesäumt haben, haben dem Triumphator zugerufen, zugejubelt. Er hatte ein Zepter in der Hand und einen Lorbeerzweig. Und etwas, was man auf diesem Bild hier vielleicht ein bisschen sieht, was auch meistens bei so einem Triumphzug dazugehört hat, ist, dass hinter dem Triumphator ein Sklave gestanden ist mit einem goldigen Kranz über seinem Kopf. Auf diesem Bild wird es dargestellt mit einem Engel, der dort den Kranz über dem Triumphator hat. Und der Sklave, der hinter dem Triumphator gestanden ist, der hat eine Aufgabe gehabt, nämlich immer wieder den gleichen Satz im Triumphator ins Ohr zu flüstern. Nämlich, blicke hinter dich, erinnere dich daran, dass du nur ein Mensch bist. Nicht unbedingt so der Satz, den man auch hören möchte, wenn man triumphierend in Rom eingeritten oder eingefahren worden ist. Die Wege, die sind von verschiedensten Tieren gezogen worden. In den Geschichtsbüchern lesen wir von Rossen, die so Wege gezogen haben, aber auch von Elefanten oder sogar von Hirschen, die so an Wegen von einem Triumphator angespannt worden sind. Hinter dem Wagen sind im Triumphator seine Kinder, seine Familienmitglieder nachgelaufen und je nachdem auch Ranghöhe Beamte. Neben diesen Wegen hat es auch verschiedene sogenannte Traggestelle gegeben, wo sie verschiedene Beute mitgetragen haben. Das wird auf diesem Bild ein bisschen sichtbar. Entweder auf Wegen oder auf eben so Traggestelle. Neben den Beute sind auch noch die Gefangenen mitgeführt worden. Kurz vor dem Kapitol in Rom sind noch eine die ranghöheren Gefangenen enthauptet oder umgebracht worden. Für die ist das also absolut kein so grosser Triumphzug gewesen. Nachdem das erledigt war, ist nach einem so einem Triumphzug viel gegessen worden und getrunken worden. Beim Cäsar, liest man, hat er 3 Tage gefeiert. Also das Bild von einem Triumphator, von einem Triumphzug, ist den Korinther bekannt gewesen. Für uns ist so ein Triumphzug eher etwas Befremdliches. Oder je nachdem auch etwas absolut Veraltetes. Obwohl es für uns veraltet ist, ist mir etwas bei dem Bild wichtig geworden, wo ich glaube, sich durchgezogen hat über alle Generationen. Und auch bei uns, wie gelebt wird. Nämlich die Suche nach dem Zentrum, die Suche nach einem Triumphator. Etwas, wo man ans Ufer schauen kann. Etwas, wo man loben, bejubeln oder anbeten. Ich glaube, in der Geschichte der Menschheit ist das wie geblieben und hat sich durchgezogen. Sozusagen die Suche nach einem Triumphator. Auch wenn das heute nicht mehr gleich gelebt wird wie dazumal. Auch wenn man den Eindruck hat, wir Menschen sind doch irgendwo so weit entwickelt, dass wir das nicht mehr brauchen. Glaube ich, ist es irgendwo noch immer unterschwellig immer wieder vorhanden. Bei Herr und Frau Korinther, aber auch bei Herr und Frau Schweizer. Die Suche nach einem Triumphator. Der Paulus macht den Korinther deutlich. Der wahre und einzige Triumphator ist Jesus Christus alleine. Der Sohn Gottes, der auf die Welt gekommen ist und unschuldig am Kreuz gestorben ist und mit seinem Tod für die Menschheit gezahlt hat. Er ist der einzige Triumphator, der auch über den Tod triumphiert. Der Paulus macht deutlich in diesem Textabschnitt, wenn du noch auf der Suche bist oder vielleicht einen anderen Triumphator gewählt hast, lohnt es sich, das nochmal zu überdenken. Wer oder was ist dein Triumphator? Das können Menschen sein, wo man an sie aufschaut, wo man insgeheim sogar fast wie anbetet. Sie verfolgt auf den verschiedenen Internetplattformen oder ihnen sogar nachreist. Es kann aber auch ein technischer Fortschritt sein, wo man mehr als den Triumphator anschaut. Oder schlicht und ergreifend gewisse Gegenstände, wo man an sie aufschaut, ja fast anbetet. Auf welchen Triumphator hast du in deinem Leben gesetzt? Der Paulus macht deutlich, Jesus Christus ist der grösste Triumphator. Und er macht auch deutlich in dem Text, den ich euch vorgelesen habe, die Jesus Christus als Triumphator haben, die stehen nicht einfach als Zuschauer am Strassenrand, sondern sie sind Teil vom Umzug. Der Paulus schreibt, Gott aber sei Dank, weil wir mit Christus verbunden sind, lässt er uns immer in seinem Triumphzug mitziehen und macht durch uns an jedem Ort bekannt, wer er ist, sodass sich diese Erkenntnis wie ein wohlriechender Duft überall hin ausbreitet. Von dem hat auch ein Menge Römer in seinem Leben geträumt. Nämlich einmal bei einem Triumphzug nicht am Strassenrand stehen und zuzujubeln, sondern ein Teil vom Triumphzug zu sein. Versuchen wir uns einmal vorzustellen, wie sich die Personen gefühlt haben, die bei einem solchen Umzug haben dürfen mitlaufen. Vielleicht sind die ein Leben lang eine grave Maus gewesen. Unbeachtet, unbekannt. Kaum wahrgenommen. Und dann vom einen auf einen anderen Tag darf man bei einem solchen Umzug mitlaufen und plötzlich ist man nicht mehr einfach ein Mauerblümchen, sondern wird von Tausenden von Leuten beachtet. Tausende von Leuten stehen am Strassenrand und jubeln dem Triumphator zu. Da fällt doch auch ein bisschen Lob auf mich ab, wenn ich darf mitlaufen. Ein bisschen von dem Sieg gehört doch auch mir. Also, Rücken gerade, Brust raus. Ich bin doch stolz, im Siegeszug vom Sieger dabei zu sein. Ich glaube, niemand von denen, die dürfen mitlaufen zu dieser Zeit, hat abgestritten, dass sie den Triumphator kennen. Oder hat abgestritten, dass sie überhaupt dazugehören. Ein Duft vom Sieg ist in der Umgebung gehangen, im eigenen Leben. Und der Sieg schmeckt gut. Wer Jesus als Triumphator hat, ist nicht einfach nur Zuschauer, sondern er ist Mitter vom Geschehen. Fühlst du dich als Sieger, wenn du mit Jesus unterwegs bist? Grundsätzlich hat Jesus jeden, der an ihn glaubt, zum Sieger gemacht. Mir gehört zur Siegermannschaft. Aber fühlst du dich auch im Alltag so? Manchmal habe ich den Eindruck, wenn ich in mein Leben schaue oder ein bisschen Christenbewegung beobachte, bekomme ich den Eindruck, dass wir zwar zugesprochen in der Siegermannschaft sind, aber uns nicht danach fühlen oder auch nicht danach benehmen. Und das aus den unterschiedlichsten Beweggründen. Ein Beweggrund, den ich meinte, häufig zu beobachten, ist, dass Christen in ihrem Leben den persönlichen Stellenwert, den Jesus uns gibt, persönlich noch nie entdeckt haben. Wir zweifeln irgendwo an sich selber. Wer bin ich schon, dass ich mich brüsten dürfte? Ich bin nichts und kann nichts. Ich bin doch gar kein Siegertyp. So viele Fehler, die in meinem Leben vorhanden sind. Schau doch in mein Leben. Alles nur normal. Möglichst nur nicht aufmucksen. Dann bemerkt man mich auch nicht. Und dann gibt es am wenigsten Probleme. Kennst du solche oder ähnliche Gedanken? Wenn du mit solchen Gedanken zu kämpfen hast, möchte ich dir einen Zuspruch heute am Morgen mitgeben. Niemand Geringeres als Gottes Sohn hat dir persönlich angeschaut und hat gesagt, du bist mir so viel wert, dass ich bereit bin, mein eigenes Leben für dich zu geben. Wenn Jesus das über dein Leben sagt, über dein Leben ausgesprochen hat, hat niemand anders Recht, dir etwas anderes einzureden. Du bist auf der Seite vom Sieger. Versuchen wir, Position einmal zu wechseln. Der Paulus schreibt Folgendes. Ja, weil Christus in uns lebt, sind wir zur Ehre Gottes ein Wohlgeruch, der sowohl zu denen dringt, die gerettet werden, als auch zu denen, die verloren gehen. Für diese ist es ein Geruch, der auf den Tod hinweist und zum Tod führt. Um den letzten Teil von dem Abschnitt ein bisschen besser einzuordnen, müssen wir uns nochmal vor Augen führen, in was für einem Bild wir uns befinden. Nach wie vor im Bild vom Triumphzug. Und wie schon erwähnt, bei so einem Umzug sind auch die Gefangenen mitgeführt worden. Ganz normales Fussvolk, aber auch Fürsten von anderen Ländern. Wenn man als Zuschauer bei so einem Umzug gestanden ist, dann ist einem vor Augen geführt worden, wer bei dem Triumphzug die Verlierer sind. Weil sie sind angekettet, mitgeführt worden. Was für eine Demütigung für die Leute, die so an einem Triumphzug mitgeführt worden sind. All die Gefangenen, die so mitgeführt worden sind, die haben keine Zukunftsaussichten gehabt. Und einige von ihnen haben gewusst, dass sie den Tag nicht werden bis zum Ende erleben. Wenn man in einem solchen Umzug als Gefangener mitgeführt worden ist, ist einem vor Augen geführt worden, ich stehe auf der falschen Seite. Ich bin nicht an dem Punkt, wo ich eigentlich möchte sein. Aber all die Gefangenen, die mitgeführt worden sind, es ist ihnen vor Augen geführt worden, jetzt ist es Zeit, zum Zeitenwechseln. Unmöglich. Kein Gefangener hat sich irgendwo neu mit der Familie vom Triumphator einschleichen können. Nicht möglich. Ein Geruch vom Tod ist bei diesen Menschen in der Luft gehangen. Und der schmeckt alles andere als wohlriechend. Sehr gut möglich, dass die Gefangenen, wenn sie hinter dem Sieger nachgelaufen sind, negative Gedanken über den Sieger hatten. Vielleicht am liebsten den Triumphator selber umgebracht hätten. Ihm den Tod gewünscht hätten. Welches Gefühl die Leute hatten, die in diesem Umzug als Gefangene haben mitlaufen und den Tod vor Augen hatten, können wir nicht wirklich nachempfinden. Kaum einer von uns wird in so einem Zug mitlaufen müssen. Doch ich glaube, es gibt Lebenssituationen, auch in unserem Alltag, wo uns wie vor Augen geführt wird, dass wir auf den falschen Triumphator gesetzt haben. Da hat man vielleicht auf Menschen gesetzt, wo man an sie aufgeschaut hat, sie angebetet hat. Und plötzlich merkt man, die bringen mir ja gar nicht das Heil, das ich mir versprochen habe. Vielleicht ist es auch der technische Fortschritt, wo man plötzlich realisiert, der kann mich nicht retten. Oder etwas Materielles, wo man feststellt, das kann Kratzer bekommen oder sogar anfängt zu rosten. Bei all dem Schwierigen und Schmerzhaften, wo so das kann hervorrufen, gibt es eine gute Nachricht. Wenn bei den Gefangenen in Rom es zu spät gab, gibt es das jetzt noch nicht. Heute gibt es noch keins zu spät. Heute ist es noch nicht zu spät, sich neu auszurichten, wenn man realisiert, dass man auf den falschen Triumphator gesetzt hat. Vielleicht geht es dir in deinem Leben genau so, dass du realisierst, dass du aufs Falsche in deinem Leben gesetzt hast. Dann möchte ich dir Mut machen, die neu auszurichten. Vielleicht gerade heute am Morgen. Richte dich neu aus und du darfst wissen, dass du auf die Seite vom Sieger gehörst. Der Paulus schreibt in diesen Versen über einen Wohlgeruch, der vom Sieger ausgeht. Bei der einen oder anderen mag jetzt die Frage aufkommen, was muss ich denn alles tun, dass ich so ein Wohlgeruch bin? Und all die, die Listen lieben, erstellen sich vielleicht am liebsten eben eine Liste, wo sie aufschreiben, was, dass sie alles müssen erfüllen, dass sie ein Wohlgeruch sind. Doch der Paulus schreibt in dieser Textstelle keine Liste auf, sondern er bemerkt Folgendes. Ja, weil Christus in uns lebt, sind wir zur Ehre Gottes ein Wohlgeruch, der sowohl zu denen dringt, die gerettet werden, als auch zu denen, die verloren gehen. Wenn Christus in dir lebt, dann darfst du ein Wohlgeruch sein. Dann bist du ein Wohlgeruch. Es gibt keine Anforderungsliste, wo irgendwo nicht mehr zu beachten ist, sondern du bist es. Ich komme zum Bild von ganz am Anfang der Predigt zurück. Wenn wir ans Gras denken, das im Sommer geschnitten wird und nachher anfängt zu duften nach Heu. Das Gras kann nicht auslesen, ob es duften will oder nicht. Es macht es einfach. Es tut es einfach. Das macht eine Kläranlage auch und zeigt, dass man auch im negativen Sinn einen stinkenden Geruch kann verbreiten. Aber der Paulus macht deutlich, wer mit Jesus unterwegs ist, tut keinen stinkenden Geruch verbreiten, sondern ist ein Wohlgeruch. Weil Jesus in dir wohnt, darfst du ein Wohlgeruch sein. Eine gewaltige Tatsache, finde ich, wenn man den Text beobachtet. Kein Leistungsdruck, kein Leistungskatalog, der zu erfüllen ist. Nein, du bist es. Ich möchte an dieser Stelle ganz ein kurzes, eher lustiges Beispiel erzählen, das ich vor einiger Zeit erlebt habe. Ich habe mit einer Bekannten, die noch nicht mit Jesus unterwegs ist, zu 9 gegessen. Und wir haben uns Zeit genommen, einfach für miteinander ein bisschen auszutauschen. Sie hat nicht gewusst, dass ich Christ bin. Und während wir miteinander zu 9 gegessen haben, schaut sie mich an und sagt, du bist sicher Christ. Ich musste gerade kurz überlegen, was ich sage. Und mein Kreativste, was ich mir gedacht habe, oder habe sie gefragt, wieso hast denn du den Eindruck, ich sei Christ? Und dann hat sie zu mir gesagt, du, es ist so schön. Ich musste mich beherrschen, dass ich nicht gelacht habe. Aber aus dieser Bemerkung hat es ganz ein gutes Gespräch gegeben. Aber es hat mich ermutigt, dass die Zusage, die der Paulus da uns schreibt, eben im Alltag real ist und erlebbar ist. Wir dürfen, wir sind ein Wohlgeruch. Und diese Ermutigung möchte ich euch heute am Morgen mitgeben. Du bist ein Wohlgeruch. Selbst dann, wenn du den Eindruck hast, ich habe nichts vorzuweisen. Weil Jesus in dir lebt, bist du ein Wohlgeruch. Mein Wunsch und mein Gebet ist, dass unsere Freunde, unsere Bekannten den Wohlgeruch von uns dürfen wahrnehmen und dürfen realisieren, dass der Wohlgeruch nicht von uns kommt, sondern vom Sieger, wo wir ein Teil von seinem Siegeszug dürfen sein. Und so darf ich euch heute am Morgen senden, in die kommende Woche. Nicht mit dem Auftrag, bis jetzt endlich ein Wohlgeruch für Jesus, sondern mit der Zusage, du bist ein Wohlgeruch. Amen. Dass ihr euch ein bisschen an die Predigt zurückerinnern oder vor allem an die Aussage, dass du ein Wohlgeruch bist, habe ich euch etwas Kleines mitgebracht. Das sind so Lavendusäckchen. Auch der Lavendu hat sich nicht entscheiden, dass er gut schmeckt. Er schmeckt einfach gut. Hinten beim Ausgang ist ein Körbchen mit so Säckchen, die dürft ihr gerne bedienen und die irgendwo in eurem Alltag platzieren, wo ihr an den Wohlgeruch erinnert werden, den ihr dank Jesus weiterverbreiten dürft.